Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Als der Predigt zugrunde liegender Text für den heutigen 13. Sonntag nach Trinitatis ist uns ein Abschnitt aus dem 10. Kapitel des Evangeliums nach Lukas aufgegeben. Ein Gesetzeslehrer stand auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der, die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Herr, dein Wort leuchte auf unserem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, man könnte doch sagen, die Aufforderung Jesu ist bei uns heute gut umgesetzt. Caritas und Diakonie sind große Sozialstaatskonzerne. Wir haben das Ganze professionalisiert. Der Samariter hatte sicher keine entsprechende Ausbildung. Er hat das Richtige getan, das ist damals gut gegangen. Aber heute haben wir das Ganze erfolgreich delegiert. Es gibt ganz viele Organisationen. Wenn ich an das kleine Dorf in Mittelfranken denke, wo meine Mutter herkommt, da wurde in den 1880er Jahren die Freiwillige Feuerwehr gegründet. Und aus einem christlichen Geist der Nächstenliebe ist im Abendland ein ganzes Netzwerk entstanden. Also können wir da eigentlich einen Haken dran machen. Mission accomplished, wie man im Englischen sagen würde, Auftrag erfüllt, alles gut. Und fragen uns dann, was uns dieser Text eigentlich dann noch zu sagen hat. Nun, ich glaube sehr viel. Und ich will das an einigen Punkten deutlich machen, warum ich davon überzeugt bin, dass dieser Text sogar wieder eine höhere Relevanz in unserem Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bekommen wird. Ja, noch einmal, es ist gut und richtig, was bei uns alles entstanden ist, auch diese Professionalisierung, wenn wir auch an Notärzte und Ähnliches denken, wir können uns wirklich freuen, dass wir das alles haben. Und deswegen kommen auch Menschen aus Ländern, wo es das nicht gibt, zu uns, weil hier, wenn einer umfällt, kommt halt doch, je nach Stadt oder Land, da gibt es auch noch Unterschiede, aber so in 10 Minuten ist ein Krankenwagen da. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir uns das Ganze aber mal tiefer anschauen, dann werden wir feststellen, dass diese Nächstenliebe verstaatlicht worden ist mit Beginn des 19. Jahrhunderts, und mit dieser Verstaatlichung ist sie auch säkularisiert worden. Auch bei Caritas und Diakonie werden heute Nichtchristen eingestellt, und wenn sie formal noch Kirchenmitglieder sind, wird auch nicht geguckt, ob sie in ihrem Dienst den Glauben weitergeben. Im Gegenteil, manch einer hat schon Schwierigkeiten bekommen, wenn er selbst bei Caritas und Diakonie den Glauben weitergegeben hat. Das heißt, die Nächstenliebe ist verstaatlicht und säkularisiert worden. Ich glaube ja, dass wenn man Nächstenliebe verstaatlicht, tötet man sie. Das geht eine Zeit lang gut, weil da ist vielleicht noch Humus da, auf dem das Ganze so halbwegs funktioniert. Aber allein wenn ich an die Finanzierbarkeit des Sozialstaats in den nächsten Jahren denke, dann habe ich große Zweifel, dass das so weitergeht. Und diejenigen, die ihn noch ausbauen wollen, werden sein Ende noch beschleunigen. Und dann werden wir wieder in viel stärkerem Maße gefragt sein, so wie es die drei waren, die an dem Erschlagenen vorübergegangen sind. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich mir das so wünsche. Ich muss einmal im Jahr einen Online-Erste-Hilfe-Kurs an der Hochschule machen und von Zeit zu Zeit auch live, nicht? Und dann ist man da über dieser Puppe, wo man pumpen muss und so. Alles gut und richtig, und trotzdem beschleicht mich, obwohl ich seit Führerschein und Bundeswehr das immer wieder gemacht habe, ja, wie wäre das, wenn jetzt das wirklich mal schlagend wird? Stelle ich mich dann auch richtig an? Und ich glaube, das ist gut so, dass ich mir diese Fragen stelle, und es geht Ihnen und euch wahrscheinlich nicht anders. Ja, wir sind gefordert, tue desgleichen. Die Pointe des ganzen Textes liegt ja darin, dass eigentlich die Frage, wer ist mein Nächster, dahingehend umgedreht wird, wer wird dir zum Nächsten durch die Begegnung, die du hast. Und jetzt gibt es, glaube ich, einen Bereich, wo wir schon heute alle gefordert sind. Im Vereinigten Königreich, wir haben ja heute schon einen Bezug dazu gehabt, hat man vor 2 oder 3 Jahren einen Staatssekretärsposten eingeführt zum Thema Einsamkeit. Ich glaube, da sind wir alle gefordert. Wir stellen fest, dass auch in einer so lebendigen Stadt wie München viel Einsamkeit ist. Und da sieht es mit professioneller Hilfe nicht so gut aus, und das könnte die aktuelle Lücke sein, in der Christen ganz besonders gefordert sind. Denn reden mit jemand anders, Zeit mit jemand anders verbringen, das kann jeder. Wenn ich das sage, weiß ich, dass auch mir das ganz besonders schwer fällt mit einem eng getakteten Tagesablauf. Aber die Aufforderung, sich da Zeit zu nehmen, und sei es für ein Gespräch beim Einkauf oder an anderer Stelle, das ist, glaube ich, etwas, womit wir diesen Auftrag heute in der Welt, in der wir leben, sehr gut erfüllen können. Die Frage ist, wo können wir eigentlich auch die Kraft hernehmen? Gerade auch die Kraft, wenn wir in den nächsten Jahren vielleicht wieder stärker gefordert sind. Es ist ja nicht so, dass man diesen Abschnitt und vergleichbare Abschnitte so lesen sollte, dass wenn man das nicht macht, dann die Gnade bei Gott verspielt hätte. Wenn man das isoliert liest, könnte man diesen Eindruck gewinnen. Das ist aber nicht die Botschaft. Ich glaube, dass Lukas gar nicht sagen wollte, wer von den dreien in den Himmel kommt und wer nicht, sondern er wollte das gefordert sein, dass Jesus deutlich gemacht hat, weitergeben. Also isoliert betrachtet könnte man ja sagen, wenn wir auch ans Matthäusevangelium Kapitel 25 denken, dann ist man vom Himmelreich ausgeschlossen, wenn man nicht immer und überall geholfen hat. Matthäusevangelium lesen wir, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen, ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Jetzt werden viele sagen, ja Mensch, ich war noch nie im Gefängnis. Es ist klar, dass hier der Anspruch, den wir uns zu stellen haben, klar postuliert wird. Aber wie an vielen anderen Stellen auch, geht es ja nicht darum, dass wir das alles erreichen müssen und dann bekommen wir die Gnade, sondern weil wir feststellen, dass wir an dem Anspruch versagen, spricht uns Gott die Gnade zu. Das ist der Startpunkt des Glaubens. Und jetzt bleibt aber natürlich Folgendes: Wenn ich die Gnade im Glauben dankbar angenommen habe, wenn der Tod Jesu Christi am Kreuz auch ganz individuell für meine Sünden geschehen ist, dann habe ich eine Barmherzigkeit empfangen, die ich nicht in egoistischer Manier nur für mich annehmen sollte und sagen, damit habe ich jetzt meinen Glauben und ansonsten lebe ich mein Leben so, als wäre ich nie zu diesem Glauben gekommen. Das darf nicht sein. Die Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, die sollen wir auch weitergeben. Im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen der Gelegenheiten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich an mein Leben denke, es gibt mehr Gelegenheiten, als wir wahrnehmen. Und was könnte dabei helfen? Nun, dabei helfen könnte etwas, was ich selber nur ganz schwer umsetzen kann, nämlich die Entschleunigung des eigenen Lebens. In den 70er Jahren hat man an einer theologischen Fakultät in den USA mal einen Versuch gemacht. Da sind zwei Psychologen gekommen und haben den Theologiestudenten den Auftrag gegeben, über genau dieses Gleichnis eine Andacht zu generieren. Und sie haben die Theologiestudenten in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen haben sie unter Zeitdruck gesetzt, haben gesagt, das muss aber ganz schnell sein. Und den anderen hat man gesagt, lasst euch Zeit und wenn ihr fertig seid, dann kommt ihr. Beide Gruppen mussten auf dem Weg zur Prüfung an einem Hilfsbedürftigen vorbei. Und das Ergebnis ist umwerfend. Im negativen Sinne. Von denen, die unter Zeitdruck standen, hat nur einer von 10 geholfen. Bei den anderen war es die Hälfte. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die beiden Gruppen gleich motiviert waren, hoffentlich im Glauben auch lebten. Und sie haben wegen des Zeitdrucks unterschiedlich reagiert. Nun, wir alle kennen den Spruch, die Eile ist des Teufels. Die Erkenntnis ist leichter als die Umsetzung. Aber ich glaube, dass es wichtig für uns ist, das mitzunehmen und zu sagen, ja, wo kann ich vielleicht in meinem Leben entschleunigen, dass ich doch Zeit habe? Und ich mache das mal als Aufforderung. Wer bei mir irgendwie feststellt, dass ich mal wieder zu sehr unter Zeitdruck stehe, darf mich gerne anrufen, darf mich ansprechen und darf sagen, denk an das, was du selber in der Predigt gesagt hast. Dafür ist ja Gemeinde auch da. Also, wenn wir uns das Ganze anschauen, dann stellen wir fest, wir sollen Scheinwerfer der Barmherzigkeit werden. Und das bedeutet zu unterschiedlichen Zeiten Unterschiedliches. Als mit der konstantinischen Wende immer mehr christliche Sozialarbeit möglich wurde, wurde die nicht vom Staat gemacht, sondern von den Kirchen. Und wenn die Kirchen sie nicht gemacht haben, dann fand sie auch nicht statt. Das war eine andere Lage. Da war die Gründung eines Altenheims, eines Waisenhauses und so weiter die Frage, gibt es diese Arbeit oder gibt es die nicht? Heute ist die Lage eine andere. Wir haben, was die körperlich-physischen Bedürfnisse angeht, einen Sozialstaat, der das weithin abdeckt. Was wir nicht haben, ist etwas, wo es um Einsamkeit geht, wo es um die persönliche Zuwendung geht. Das ist ein Feld, in dem wir uns immer noch sehr stark einbringen können. Und ich denke mir, dass das die wichtige Botschaft heute ist, die wir für uns alle aus diesem Text rausziehen können. Dieser Text hat noch viele andere Komponenten, die sicherlich in den Predigten, die hier schon über diesen Text gehalten worden sind, auch mit drin waren. Ich möchte Sie, möchte euch ermuntern, uns darauf einzustellen, dass die Fragestellung, geh hin und tue desgleichen, die Aufforderung, gehe hin und tue desgleichen, etwas ist, was für die Gemeinde Jesu, auch wenn sie kleiner wird, an Bedeutung wieder gewinnen wird. Amen.